dass der Lukas mich in die Kategorie jung einstuft. Aber ich bin schon 44 und würde mich deshalb eher so in den Bereich Mittelalter einschätzen. Ich gebe mich da keinen Illusionen hin. Und Illusionen ist tatsächlich auch das Thema des Gottesdienstes in gewisser Weise. Ich habe meine Predigt überschrieben mit Spieglein, Spieglein an der Wand. Meine Frau und ich, wir haben neulich den Film Bolt gesehen. Ich weiß nicht, wer den kennt. Bolt, das heißt auf Deutsch so viel wie geölter Blitz. Und Bolt ist so ein kleiner weißer Hund, der in Hollywood auf einem Filmset aufwächst. Er ist der Star einer ganz beliebten Action-Fernsehserie. Ganz Hollywood liegt ihm zu Pfoten. Sein Leben ist mehr oder weniger eine Aneinanderreihung von gefährlichen Abenteuern, von Intrigen, von raffinierten Intrigen und lauernden Gefahren, die er mit seinen unglaublichen Superkräften meistert. Leider hat Bolt keine Ahnung, dass jedes Mal, wenn er Panzer zerstört und Eisenstangen auseinanderbricht und so weiter, jemand im Studio sitzt und die Fäden zieht, die Spezialeffekte zurechtmischt. Und so denkt Bolt tatsächlich, er hat Superkräfte. Bis er eines Tages aus Versehen mit dem Flugzeug von Hollywood nach New York gelangt und dort auf der Straße merkt, wo sind denn meine Superkräfte? Das funktioniert alles nicht so, wie ich mir das dachte. Das ganz normale Hundeleben sieht anders aus. Und irgendwie habe ich gedacht, ist das im richtigen Leben auch so? Es ist doch so, wenn jemand falsch singt im Gesangsverein, wenn jemand sich auffällig benimmt oder sich regelmäßig im Parfüm vergreift, wenn jemand zu viel redet oder gerne im Rampenlicht steht, wenn jemand richtig anstrengend ist und jeder eigentlich am liebsten den Raum verlassen möchte, wenn der andere kommt, wer merkt es dann als letztes? Meist doch derjenige, der das Problem hat. Die Wahrheit über mich ist, dass ich die Wahrheit über mich gar nicht kenne. Andere kennen die Wahrheit über mich. Andere reden vielleicht sogar über die Wahrheit über mich. Wir nennen das in der Regel Tratschen. Ich dagegen habe keine Ahnung, wer ich wirklich bin. Und Hand aufs Herz, ich glaube, jeder von uns hat diesen blinden Fleck in seinem Leben. Egal, ob schon seit vielen Jahren Christ oder frisch bekehrt, egal ob jung oder alt oder Mittelalter, egal ob Weltenbummler oder Stubenhocker, wir alle haben diesen blinden Fleck und sind manchmal unfähig, das eigentlich so ganz Offensichtliche über unser Leben zu sehen und zu erkennen. Die Bibel hat eine Menge zu sagen über diesen blinden Fleck, woher er stammt, welche Folgen er hat und auch, was das Gegenmittel ist. Und es lohnt sich, darüber nachzudenken, weil wir alle davon betroffen sind. Die Bibel sagt, dass kein Mensch, egal wie gut, wie reif, wie intelligent, wie informiert, wie heilig er ist, gegen dieses Problem immun wäre. Wir haben eben diese Geschichte von König David und seinem Propheten Nathan gehört. König David muss erst auf die richtige Spur gebracht werden. Dabei hat David seinen Glauben an Gott wirklich ernst genommen. So ernst, dass Gott ihn einen Mann nach seinem Herzen nennt. Und trotzdem wusste David nicht, was die Wahrheit über David ist. David hatte sich die Ehefrau eines anderen Mannes genommen und verbotenerweise Sex mit ihr gehabt. Und anschließend, damit niemand erfährt, was gewesen ist und vielleicht auch um eine Vaterschaftsklage zu vermeiden, hat David den gehörnten Ehemann auf hinterhältige Weise umbringen lassen. David hat seinen ganzen Reichtum und seine ganze Macht dazu verwendet, zu vertuschen, was er getan hat. Dazu muss man wissen, das ist so ein bisschen Hintergrundinformation, in der Antike dachten Politiker noch, dass man mit Lügen weiterkommt als mit der Wahrheit und dass man seine Fehler vertuschen kann, wenn man sich nur klug genug anstellt und genügend seine Beziehungen spielen lässt, ist heute anders, ganz klar. Die Zeit vergeht, das Baby wird geboren und David schreibt Psalmen zur eigenen Erbauung. Er leitet die Anbetungszeiten zu den großen Festen im Tempel. Er arbeitet und dient weiter als König, als ob er ein Mann mit Integrität wäre. Dabei sollte er es eigentlich besser wissen. Irgendwie und irgendwann findet dann Nathan heraus, was wirklich passiert ist. Und er erzählt die Geschichte, die wir eben gehört haben, um David auf mittlerweile nicht ganz mehr so frischer Tat zu ertappen. Ist wahrscheinlich sogar schon ein halbes Jahr, ein Jahr ins Land gegangen. Ja, wahrscheinlich eher ein Jahr. Aber David zeigt zunächst überhaupt keine Schuldgefühle oder Reue. Er ist empört, sogar wutentbrannt über diesen reichen Mann in der Geschichte, der sich erdreistet, das zu tun, was er getan hat. Und der Text macht deutlich, das ist keine Show von David. Er versucht nicht irgendwie, sich jetzt noch so mit dem letzten Rest der Verzweiflung aus der Situation zu retten. So wahr der Herr lebt, das ist das Herz Davids, so wahr der Herr lebt, der Mann muss sterben. Einer, dessen Verbrechen weit weniger kriminell und dunkel waren, muss sterben. Und ohne es zu merken, spricht David damit eigentlich sein eigenes Urteil. Und deshalb sagt Nathan zu ihm, du bist der Mann, es geht um dich, diese Geschichte handelt von dir. Mit diesem einfachen Satz, du bist der Mann, öffnet Nathan dem König die Augen für die Wahrheit über sich selbst. Du bist der Mann, es geht um dich. Mal Hand aufs Herz. Wer denkt bei dieser Geschichte nicht, dass David ziemlich dickfällig gewesen sein muss, ist nicht zu merken. Ist doch ganz offensichtlich, dass es um ihn geht. Merkt er wirklich nicht, dass es dabei um ihn geht? Es ist ja keine besonders subtile Geschichte, die der Prophet Nathan da erzählt. Meine Güte, David, was ist bloß mit dir los? Aber darin liegt eben schon fast wieder die Ironie in dieser Geschichte. Als Teil unserer eigenen Selbsttäuschung glauben wir, wir hätten damals erkannt, um welche Situation es da geht. Wir wären schlauer als David, wenn wir das gleiche Problem hätten. Joseph Butler, ein Bischof der anglikanischen Kirche im 17. Jahrhundert, hat in einer Predigt über Selbsttäuschung Folgendes geschrieben. In Bezug auf Menschen und ihren Charakter gibt es nichts Erstaunlicheres und Unerklärlicheres als ihre Voreingenommenheit sich selbst gegenüber. Sie denken, argumentieren und urteilen in einer Sache, die sie selbst betrifft, völlig anders als bei anderen. Deshalb kann man Leute über Dummheiten reden hören, für die sie selbst bestens bekannt sind, oder mit großem Ernst über Laster sprechen, derer sie selbst nur allzu schuldig sind. Wir finden immer wieder neue Wege, uns selbst und das, was wir tun, irgendwie schön zu reden. Schuld sind die anderen. Fehler machen die anderen. Komische Angewohnheiten haben die anderen. Diese Predigt sollten die anderen hören. Wenn ich die Wahrheit über mich selbst nicht kenne, dann mache ich mir selbst etwas vor. Und wenn ich mir selbst etwas vormache, dann habe ich keine Veranlassung, irgendetwas in meinem eigenen Leben zu ändern. Und genau deshalb warnt uns die Bibel eindrücklich davor, leichtfertig zu meinen, alles wäre irgendwie schon in rechter Ordnung. Täuscht euch nicht, sagt Paulus mehrfach im 1. Korintherbrief. Oder im Galaterbrief, wenn jemand meint, etwas zu sein, obwohl er nichts ist, dann betrügt er sich selbst. Oder im Römerbrief, aufgrund der Gnade, die Gott mir gegeben hat, warne ich jeden Einzelnen von euch, denkt nicht höher von euch selbst, als es angemessen ist, und seid besonnen. Oder Jesus im Matthäusevangelium, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen vertrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Und daraufhin werde ich ihnen offen sagen, ich habe euch nie gekannt. Und ich könnte noch etliche andere Bibelstellen nennen. Sie alle zeigen zwei Eigenschaften der Wahrheit über mich selbst. Sie kann fast alle Lebensbereiche meines Lebens betreffen. Und zweitens, wenn ich mich ihr nicht stelle, dieser Wahrheit, dann hat das in der Regel gravierende Folgen für mich und meine Umwelt. Deshalb sollte es doch eigentlich selbstverständlich sein, dass ich mich auf die Suche nach der Wahrheit über mich mache. Es gibt nur ein Problem. Sie fällt mir nicht in den Schoß. In einem Blog-Eintrag unter der Überschrift Our Infinite Capacity to Self-Deception, auf Deutsch so viel wie unsere grenzenlose Fähigkeit zur Selbsttäuschung, las ich folgende Sätze. Die Menschheit hat außerordentliche Fortschritte gemacht, die Welt da draußen zu beherrschen, insbesondere durch Technologie, und das in atemberaubender Geschwindigkeit und Weise. Die Vision von Google und seiner Ingenieure lautet beispielsweise, alle Informationen der Welt zu organisieren und auf Knopfdruck zugänglich zu machen. Und in erheblichem Maße haben sie damit bereits Erfolg. Aber es hat keine vergleichbare Revolution stattgefunden, die Landschaft unserer inneren Welt zu kartografieren. Unsere Hoffnungen, unsere Befürchtungen, unsere Werte und Überzeugungen, unsere Bedürfnisse, unsere Triebe, unsere Vielschichtigkeit und Widersprüchlichkeit und den Einfluss, den sie auf unsere tagtäglichen Entscheidungen und Verhaltensweisen haben. Dass die Wahrheit über mich auf Knopfdruck bei Google erscheint, erwartet hoffentlich niemand ernsthaft. Lukas hat mir vorhin erzählt, er hätte vor dem Gottesdienst mich gegoogelt, um herauszufinden, wer ich bin, damit er so ein bisschen über mich erzählen kann, aber er hat nichts gefunden. Ist auch gut so. Aber ich selbst würde schon irgendwie gerne wissen, was in mir los ist. Vielleicht sind es Menschen wie der Prophet Nathan, die eine Tür für die Wahrheit über mich aufstoßen und die zu mir sagen, du bist der Mann. Vielleicht ist es ein Buch oder ein Film, die mich aufwühlen und hinterfragen. Vielleicht ein Mentor, der hinter meine Maske schaut. Vielleicht ist es auch der nervige Nachbar von nebenan, der mich mit einer beifälligen Bemerkung auf die Wahrheit stößt. Der Apostel Jakobus weiß noch von einer anderen Quelle für die Wahrheit. In einem Text, der uns sicher geläufig ist, verwendet er das Bild von einem Spiegel, den uns die Heilige Schrift vorhält. Der Apostel Jakobus schreibt in seinem Brief im ersten Kapitel, es genügt aber nicht, das Wort nur zu hören, denn so betrügt man sich selbst. Man muss danach handeln. Jeder, der das Wort nur hört und nicht danach tut, der ist wie ein Mann, der in den Spiegel sieht. Er betrachtet sich, läuft davon und hat auch schon vergessen, wie er aussah. Doch wer immer wieder tief in das vollkommene Gesetz Gottes, in das Gesetz der Freiheit hineinschaut und nicht vergisst, was er wahrgenommen hat, sondern danach handelt, der wird dabei glücklich und gesegnet sein. Schon seit vielen Jahren fasziniert mich dieser Vergleich. Wahrscheinlich, weil ich ihn schon häufig im wirklichen Leben erlebt habe. Ich stehe morgens auf, gehe ins Bad, schaue in den Spiegel und denke, wer bist du denn eigentlich? Du müsstest dich mal wieder rasieren. Und eine Stunde später gehe ich zur Tür hinaus und habe mich nicht rasiert, weil ich vergessen habe, was ich morgens im Spiegel gesehen habe. Dabei ist in den Spiegel zu schauen ja kein Selbstzweck. Wir wollen die Wahrheit, zumindest die äußere Wahrheit, über uns selbst wissen. Wir wollen uns objektiv betrachten und wenn nötig etwas korrigieren, wenn das noch geht. Jakobus sagt, dass die Bibel so eine Art Spiegel ist. Eine Art Spiegel, in der wir uns selbst betrachten können und in der wir etwas über unser inneres Selbst erfahren. Dort sehe ich die Wahrheit über mich, ungeschminkt und ungeschönt, direkt von Gott. Einfach nur die Wahrheit von Gott, Wahrheit vom Heiligen Geist. Unverzichtbare Einsicht und unverzichtbare Offenbarung. Denn die Wahrheit über mich kommt nicht von mir selbst heraus, weil ich mich eigentlich nur zu gerne in einem besseren Licht sehe. Die Wahrheit über mich kommt nicht aus mir selbst heraus und deshalb muss mir ein Spiegel vorgehalten werden. Und dass die Bibel so ein Spiegel ist für mich selbst, das macht sehr viel Sinn. Manche sagen, die Bibel ist das Handbuch fürs Leben, geschrieben von demjenigen, der die Menschen gemacht hat. Naja, und der Hersteller weiß in der Regel am besten, wie es geht. Unser Problem ist, dass wir viel zu ungeduldig sind. Wer liest denn heutzutage noch Bedienungsanleitungen für einen Fernseher? Der kommt nach Hause, wird ausgepackt, angeschaltet, tschüpp, 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 tschüpp und geht. Oder wer liest das Handbuch für sein Auto? Der will reinsitzen und losfahren. Dabei sind beides hochkomplexe Maschinen, wo es sich vielleicht doch durchaus lohnen würde, das Handbuch irgendwann zu lesen. Wir erwarten heutzutage, dass sich eigentlich alles von selbst erklärt und irgendwie intuitiv ist. Viele Firmen machen damit ein Geschäft, intuitive Bedienung. Und so ist das auch mit der Bibel. Wir erwarten, dass sich das Leben eigentlich schon irgendwie von selbst erklärt, dass wir ohne Handbuch auskommen, dass wir so nach Gefühl und Gehör durchs Leben rauschen können. Wir sind ja auch erfahren, wir sind ja nicht erst gestern geboren. Aber Gott sagt, hey, so einfach ist es nicht. Es gibt da so ein paar Komplikationen. So ganz am Anfang, es war schiefgelaufen. Und dadurch ist das Leben insgesamt komplizierter geworden. Dadurch sind Beziehungen komplizierter geworden. Dadurch bist du komplizierter geworden. Die Bibel spricht davon, dass Sünde in unserem Leben Fuß gefasst hat. Und diese Sünde nimmt die guten Vorsätze, die guten Absichten, die guten Gedanken und verkehrt sie in etwas Schlechtes. Und meistens, ohne dass wir es merken. Und deshalb sind wir blind für die Wahrheit über uns. Und ich würde sogar so weit gehen und behaupten, irgendwie sträuben wir uns gegen die Wahrheit über uns. Sie geht uns gegen den Strich. Deshalb spricht Jakobus davon, dass wir nicht nur zuhören, sondern auch danach handeln sollen. Zuhören bzw. lesen alleine genügt nicht. Was unterscheidet nun den Hörer und den Täter, wie es Luther formuliert? Oft wird gesagt, dass die Hörer diejenigen sind, die nur einen flüchtigen Blick in den Spiegel, also das Wort Gottes, werfen und deshalb auch gleich wieder vergessen, was sie gelesen haben. Aber das stimmt so nicht. Von beiden sagt Jakobus, dass sie ganz genau hinsehen und sich selbst ganz genau betrachten. Auch der vergessliche Hörer erkennt, wer er wirklich ist. Wer schon mal einen antiken Spiegel gesehen hat, der weiß auch, warum das so ist. So ein antiker Spiegel, der ist nämlich ein bisschen anders als die Spiegel, die wir heute kennen, mit dieser ganz glatten Silberfläche hinter dem Glas. Der antike Spiegel, das ist nur so ein Stück Metall, was jemand mit einem Hämmerchen glatt gehauen hat. Mehr so wie Alufolie. Und in Alufolie, da kann man sich auch nicht so genau drin sehen. Da muss man schon gut hingucken. Es kostet einige Mühe, um sich genau zu erkennen. Nein, wer nur hört, aber nicht handelt, der entscheidet sich bewusst gegen die Wahrheit über sich selbst. Er sieht sein eigenes, sein wahres Ich, aber er will es nicht wahrhaben. Die Wahrheit über mich ist also, dass ich die Wahrheit über mich noch nicht einmal wissen will. Die Wahrheit über mich ist manchmal so schmerzhaft und furchtbar, dass ich mich lieber wegdrehe und wegsehe. Jesus hat einmal gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Und das stimmt auch. Davon bin ich überzeugt. Aber diese Wahrheit, sie macht uns elend, bevor sie uns lebendig macht. Und das ist die Wahrheit über die Wahrheit. Die gute Nachricht ist, dass die Bibel nicht nur ein Buch mit vielen gut gemeinten Ratschlägen ist. Hier spricht Gott selbst, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Und hier wirkt Gott selbst durch dieses Buch, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und gemeinsam arbeiten sie daran, mich zu verändern. Gott möchte mir die Kraft und den Mut geben, etwas anders zu machen, anders zu werden. Und zwar jemand, der ich ohne seine Hilfe gar nicht wirklich werden kann. Ich weiß nicht, wer die Chroniken von Narnia gelesen hat. Da gibt es welcher Band ist es jetzt? Ich glaube, es ist der vierte. Die Reise auf der Morgenröte. Da gibt es eine Szene, die das sehr gut zum Ausdruck bringt. Da gibt es so ein Bild mit einem Drachen drauf. Ein Junge namens Justus hat einen großen Schatz gefunden und träumt von einem Leben in Saus und Braus. Ach so, übrigens, also nur wer das Buch gelesen hat, der kennt diese Szene. Im Film dazu taucht diese Szene leider nicht auf. Also dieser Junge hat einen Schatz gefunden und er träumt davon, sich ein großartiges Leben mit diesem Schatz zu machen. Und dann schläft er ein und während er schläft, verwandelt er sich selbst in einen Drachen. Diese Verwandlung in einen Drachen, das ist Ausdruck für seine Gier und seine Selbstsucht. Und ein Bild dafür, wie sehr die Sünde uns als Menschen entstellt. Ein goldener Armreif aus dem Schatz, den er sich vorher auf den Arm gezogen hat, der quetscht ihm nun als Drachen das Bein ab, weil das Bein sehr viel größer ist als sein jugendlicher Arm. Und der stechende Schmerz in seinem Bein, der macht ihn noch unausstehlicher, als er vorher schon war. Gegen Ende der Geschichte, gegen Ende des Films, da begegnet Justus dem Löwen Aslan, der den Herrn und Erlöser Jesus Christus darstellt. Aslan bringt Justus zu einem Garten auf einem Berg und in diesem Garten zu einer Wasserquelle. Instinktiv weiß Justus, dass in dieser Quelle die Linderung für seine Qualen liegt. Aber Aslan fordert Justus auf, dass er sich zuerst ausziehen muss. Justus ist zunächst verwirrt, doch dann begreift er, dass der Löwe, der Aslan, meint, dass er seine alte Drachenhaut loswerden soll. Mit anderen Worten, er soll beichten und sich der Wahrheit über sich selbst stellen. Also macht sich Justus an die Arbeit. Und es ist harte Arbeit. Es braucht einige Zeit. Schließlich hat er es geschafft und die harte, schuppige Drachenhaut ist von ihm abgefallen. Aber als er in das Wasser steigt, sieht er hinunter zu seinen Füßen. Und da merkt er, dass seine Haut immer noch hart und schuppig ist. Unter seiner ersten Drachenhaut befindet sich eine zweite Schicht von Drachenhaut. Also versucht er auch diese zweite Haut abzuschälen. Aber wieder ist seine Haut darunter genauso hart und schuppig. Irgendwann ist Justus völlig verzweifelt. Doch dann sagt der Löwe Aslan zu ihm, lass mich es machen. Später berichtet Justus seinen Freunden, ich hatte Angst vor seinen Tatzen, das kann ich euch sagen. Aber ich war ziemlich verzweifelt. Also legte ich mich flach auf den Rücken, damit er sich ans Werk machen kann. Die allererste Träne, die er weinte, ging so tief, dass ich dachte, sie wäre direkt in mein Herz gedrungen. Und als er die Haut abzuschälen begann, tat es mehr weh als alles, was ich bis dahin erlebt hatte. Das Einzige, was mir half, den Schmerz zu ertragen, war die Freude, dass diese widerliche Haut endlich von mir abging. Er schälte, also der Löwe, schälte also meine Haut ab, so wie ich es die anderen drei Male zuvor versucht hatte. Und dann lag sie vor mir, nur noch viel dicker und dunkler und knubbeliger als all die anderen Schichten. Ich fühlte mich so weich und so geschmeidig an und so viel kleiner. Und als ich zu schwimmen und zu planschen begann, da stellte ich fest, dass der ganze Schmerz aus meinem Arm verschwunden war. Und dann sah ich, warum. Ich hatte mich wieder in einen Jungen verwandelt. Die Wahrheit über mich ist, dass nur Gott wirklich weiß, wie mein inneres Ich, mein wahres Ich aussieht. Wer der kleine Junge ist, der ich eigentlich sein sollte. Wie wäre es, wenn wir in unseren Familien, in unseren Kleingruppen und Hauskreisen, in unseren Gemeinden offen und ehrlich mit uns selbst und miteinander sein können? Wenn wir all das Lügen und Rechtfertigen und Verteidigen sein lassen können? Wenn wir uns die Wahrheit über uns selbst zumuten würden? Und wenn wir Gott diese harte, schuppige Haut von uns abschälen lassen würden? Gott tut das immer noch gerne. Gott möchte, dass wir der Junge oder das Mädchen werden, das er in uns sieht. Und statt eines unbelehrbaren, ich bin schon okay, hab mir nichts vorzuwerfen, nur den anderen. Stattdessen mit Demut vor Gott zu treten und zu sagen, Herr, ich bitte dich von ganzem Herzen, mach du mich neu. Bitte lass mich die Wahrheit über mich selbst wissen, so viel wie ich ertragen kann, damit ich verändert werde. Gott selbst muss das tun. Wir können es nicht. Und deshalb würde ich mir wünschen, wenn wir uns in der kommenden Woche diese Frage stellen. Es ist, wie Lukas vorhin schon gesagt hat, diese Woche auch Buß- und Bettag. Und vielleicht ist es so eine ganz gute Vorbereitung in diesem Tag, um da nicht nur reinzustolpern. Sich die Frage zu stellen, Herr, welche harte, welche schuppige Haut möchtest du von mir entfernen? Was willst du tief drin in meinem Herzen tun? Genauso wie der Spiegel die Wahrheit über mein Äußeres verrät, so soll dein Wort die Wahrheit über mein Herz verraten und mir offenbaren. So viel Wahrheit, wie ich gerade ertragen kann. Am Ende des großartigen Psalms 139 schreibt König David, von dem wir am Anfang gehört haben: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Schau, ob ein gottloser Weg mich verführt, und leite mich auf dem ewigen Weg. Nur Gott kennt mich besser als ich selbst. Er kennt die Wahrheit über mich, die ich nicht kenne oder die ich nicht wahrhaben will. Und deshalb, genau deshalb bin ich bei ihm an der richtigen Adresse, mit allen Fragen, mit der ganzen Wahrheit über mich. Mit ihm an meiner Seite kann ich mich dieser Wahrheit stellen. Amen.